Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Heute zum dritten Mal wollen wir uns den Vers betrachten aus Epheser Kapitel 6, Vers 4. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also wir hatten eine Predigt über den Teil, dass die Väter nicht die Kinder zum Zorn reizen sollen. Und dann habe ich das letzte Mal gesagt, dass dieser zweite Teil des Verses, Zucht und Ermahnung, dass das zusammengehört. Aber dennoch musste ich, weil es so viel ist, habe ich letztes Mal mehr das Thema Zucht betrachtet, Zucht im Herrn. Und heute wollen wir uns der Ermahnung im Herrn zuwenden. Die letzte Predigt, die habe ich mit einem Zitat von Bo Giertz, dem schwedischen Bischof, beendet. Und das passt doch ganz gut wieder zum Anfang dieser Predigt. Bo Giertz, der weist auf diesen Refrain in der christlichen Haustafel im Epheserbrief hin, das immer wieder dort erscheint, in Christus, wie auch Christus, oder in der Ermahnung des Herrn, in dem Herrn Christus. Also sechsmal kommt dieser Refrain vor. Und dann sagt er, wieder und wieder wiederholt es Paulus, es hängt alles an Christus. Ohne Christus kann keiner das neue Leben leben, wo der Größte ist, der allen dient und wo man sich mit Freuden unter eine Ordnung begibt, gegen die andere aufbegehren, aber die man liebt, weil sie Gottes Ordnung ist. Nun, wenn alles an Christus hängt, dann müssen wir Eltern und Erwachsenen vor allem eins tun. Wir müssen unsere Kinder zu Christus bringen. Die Frage ist ja, wie können wir das tun? Die Antwort lautet, indem wir Christi Wort zu unseren Kindern bringen. Indem wir sie das Wort Gottes lehren und sie damit ermahnen. Paulus schreibt an Timotheus, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Das sind alles Begriffe aus der Erziehung. Ja? Alle Schrift ist dafür da. Aber wenn wir unseren Kindern das Wort Gottes lehren wollen, dann müssen wir natürlich vorher vor allen Dingen eins, wir müssen selber das Wort Gottes kennen. Wir müssen es selber ja in uns haben und damit erfüllt sein. Wir können den Kindern wohl Geschichten aus der Kinderbibel vorlesen, aber das reicht nicht aus. Ihr könnt einige von diesen guten Büchern lesen, die ich euch sehr empfehle. Ihr habt heute auch einige wieder mit dabei. Könnt dann nachher gerne mal reinschauen. Die sind wirklich gut, hilfreich. Aber das hilft, das reicht auch nicht aus. Wollen wir erreichen, dass unsere Kinder das Wort Gottes gerne hören, dann müssen sie an uns Eltern sehen, dass wir Freude an diesem Wort haben. Wollen wir ihnen das Wort Gottes erklären und aufzeigen, dass es mit ihrem Leben zu tun hat, dann müssen wir selber das Wort verstanden haben und in unserem Leben anwenden. Wollen wir, dass das Wort Gottes das Herz der Kinder prägt, dann muss es auch unser Herz prägen. Und dieser Zusammenhang, der wird wunderbar deutlich, auch bei Timotheus. Ich habe ja gerade schon aus dem zweiten Timotheusbrief vorgelesen. Am Anfang, da schreibt Paulus nämlich Folgendes zu Timotheus: Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, der zuvor in deiner Großmutter Louis und in deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin überzeugt, auch in dir. Also Timotheus hat eine sehr gläubige Mutter und Großmutter. Und dann schreibt er, die Stelle haben wir heute schon gehört, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus ist. Von Kindheit an hat er das gelernt, dieses Wort. Und dieses Wort Gottes hat die Kraft, ihn weise zu machen, hat ihn zum Glauben geführt. Durch die Ermahnung im Herrn führen wir unsere Kinder zu Christus und wir wappnen sie für das Leben in der Welt. Und damit meine ich nicht nur, dass wir sie mal dafür wappnen, als Erwachsene in der Welt zu leben, sondern wir rüsten sie zu für jeden einzelnen Tag in ihrem Kindheitsleben schon. Denn wo sie auch immer in der Welt sind, sie sind meistens, sind sie umgeben von den Stimmen, von den Versuchungen in der Welt. Und das sind Stimmen, die nicht das Wort Gottes einem näher bringen, sondern die einem von Gott wegziehen. Larry Christensen, den ich letztes Mal auch zitiert, das Buch ist wirklich sehr gut, das empfehle ich zu lesen. Der schreibt: Da genügt es nicht, ihnen eine Reihe von ethischer Normen beizubringen. Da genügt es nicht, ihnen ein paar auswendig gelernte Gebete beizubringen. Unsere Häuser müssen so mit der Gegenwart Jesu erfüllt sein, dass die Kinder ihm auf Schritt und Tritt begegnen. In einem solchen Rahmen kann Jesus ihre Treue beanspruchen und ihre Vorstellungskraft beflügeln. Nun, es gibt im häuslichen Rahmen viele Möglichkeiten, wie wir unseren Kindern das Wort Gottes, das Wort Christi näher bringen können. Zwei werden wir uns heute betrachten, nämlich die Familienandacht und, ich habe es genannt, situationsbezogene Unterweisung. Und diese zwei Elemente, zwei Dinge, die sind sehr verbunden mit zwei weiteren, die ich auch natürlich dann ansprechen werde, nämlich wiederum mit unserem Vorbild und mit dem Gebet. Und ihr merkt an diesen Inhalten schon, das ist wichtig, nicht nur wenn man Kinder hat. Ich werde es dann auch noch deutlich machen, sowas wie eine Andacht zu halten, stille Zeit, Familienandacht. Das ist wichtig, nicht nur wenn man die kleinen Kinder hat, die man im Glauben erziehen will, sondern es ist für jeden von uns wichtig, für jede Familie wichtig. Also kommen wir zum ersten Punkt, Familienandacht. Neben der Familienandacht gibt es natürlich noch den Gottesdienst, Kindergottesdienst, all diese Andachten, diese öffentlichen Andachten. Und darüber hinaus wollen wir unsere Kinder auch anleiten, so früh wie möglich sie selber ihre Bibel lesen. Das alles ist wichtig, aber die Familienandacht ist die Grundlage und die Vorbereitung dafür. Ja, noch bevor ein Kind überhaupt verstehen kann, was wir sagen, was wir da machen, wird es schon lernen, dass es da eine gewisse Zeit gibt, wo die Familie zusammenkommt und ein gewisses Ritual abhält. Es wird einfach merken, ah, das gehört zum ganz normalen Tagesablauf in meiner Familie dazu. Das ist ein täglicher Bestandteil. Und mit der Zeit kann man den Kindern natürlich immer mehr vorlesen und erzählen und erklären. Aber erstmal kommt es darauf an, dass sie begreifen, dass die tägliche Andacht einfach dazugehört. Ja, wir hatten das letzte Mal diese Vers, gewöhne den Knaben früh an den Weg, den er gehen soll. Dann werden sie eben auch später nicht davon weichen. Indem man in verschiedenen Situationen, wo es sich anbietet, oder am Abend, wenn man mit den Kindern ins Bett geht, dann nochmal auf den Inhalt der Andacht eingeht oder ihn anwendet, werden die Kinder lernen, dass die Familienandacht nicht nur ein Programmpunkt am Tag ist, den man dann abhakt, sondern dass die Familienandacht den ganzen Tag prägen soll. Also auch das ist ein Mittel, das geht dann schon in diese situationsbezogene Unterweisung, dass man es nicht abhakt, sondern dass man die Kinder im Laufe des Tages wieder darauf hinweist, am Abend dann nochmal vielleicht sogar darauf eingeht. Durch die Familienandacht werden Kinder später lernen und hoffentlich auch das Verlangen haben, für sich alleine die Bibel zu lesen. Und noch etwas: Die tägliche Familienandacht ist die beste Vorbereitung für den sonntäglichen Gottesdienst. Ich habe dazu auch ein Buch, es ist sehr kurz, es geht jetzt nur hier darin um die Familienandacht. Das liest man wirklich sehr schnell durch. Und er macht diesen Zusammenhang da deutlich. Wenn in einer Familie täglich das Wort Gottes gelesen, betrachtet und dazu gebetet wird, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass am Sonntag nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder mit einem Bewusstsein zum Gottesdienst gehen, dass sie jetzt ja, Gottesdienst feiern, dass sie ein Verlangen haben, Gott anzubeten und sein Wort zu hören. In dem Buch steht Folgendes: Kinder, die in einer solchen Familie aufwachsen, wissen, dass Gottesdienst nicht etwas ist, was man an- und ausschalten kann. Gottesdienst wird von ihnen als etwas verstanden, was das ganze Leben ausmacht. Und wisst ihr, das macht dieser grundlegende Vers aus 5. Mose 6 deutlich. Du sollst sie, also die Gebote Gottes, deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, also zur täglichen Andacht. Aber eben auch, wenn du auf den Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Das soll den ganzen Tag durchweg geschehen. Gut, wie sieht jetzt eine Familienandacht konkret aus? Auch sie besteht aus den ganz normalen, prägenden Elementen jedes Gottesdienstes, nämlich dem Wort Gottes, Gesang und Gebet. Neben diesen drei Elementen gibt es noch mehr, zum Beispiel, dass man die Kinder segnet. Das war immerhin der Weg, den Jesus wählte, um den Kindern etwas mitzugeben, um sie ihren Glauben zu stärken. Und wir als Eltern haben auch den Auftrag, unsere Kinder zu segnen. Man kann es am Ende jeder Andacht machen, man kann es am Abend machen, wenn man sie ins Bett bringt. Oder auch, dass man Bibelverse auswendig lernt. Ja, da bietet die Familienandacht einen idealen Rahmen dafür, weil sie ja täglich stattfindet, da kann man das täglich wiederholen. Dieses Wort, du sollst es deinen Kindern einschärfen, das, da steht wörtlich, du sollst es ihnen mehrfach sagen, du sollst es ihnen zweimal sagen, steht dort. Und das ist ja die Art und Weise, wie wir uns was einbringen, indem wir es uns immer wieder anhören. Aber kommen wir jetzt zu diesem, was ich noch darauf hinweisen wollte, und der passt so gut heute, ich werde nämlich heute in der Predigt erwähnen, der Monatsspruch. Das ist eine ideale Gelegenheit, dass wir in unseren Familien den Monatsspruch lernen. Ja? Warum nicht einmal zur Morgenandacht, zur Familienandacht diesen Vers durchgehen? Dann müssen wir nicht immer bis zum Mitte, Ende des Monats warten, bis der Elias dann doch irgendwann den Spruch auswendig gelernt hat, sondern dann können wir alle den Spruch. Gut, kommen wir jetzt zum ersten Punkt, zum ersten Element einer Familienandacht, der Gesang. Wisst ihr, Gott möchte, dass wir ihn in Liedern preisen und anbeten. Das ist Gottes Wille. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben im Dank. Redet zueinander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Und wie viele Psalmen weisen darauf hin, wo es dann heißt, ich will es am Morgen machen, ich will es am Mittag machen, ich will es am Abend machen, ich will es jeden Tag machen. Gott will jeden Tag von uns angebetet und gepriesen werden, auch in Liedern. Es ist nicht nur eine Aufgabe, die wir Sonntag früh machen sollen. Also das Singen von geistlichen Liedern und Psalmen, das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Gottesdienstes und unseres ganzen Glaubenslebens. Wo sollen Kinder das Singen lernen? Wo sollen sie es lieben lernen, Gott in Liedern zu preisen, wenn nicht in der eigenen Familie? Also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schule war, Musikunterricht, aber uns hat das nicht unbedingt dazu motiviert zu singen. Das war eher so ein Martyrium, ja. Ich weiß nicht, in meiner Zeit musste noch jeder einzeln vorgehen und das Lied dann vorsingen. Ist das bei euch auch so gewesen?
Nein.
Ich sag euch, das war. Dann haben wir natürlich nicht alle geschafft. Dann ging erst mal Wochen, war das dann die Folterei der Kinder. Also da haben wir nicht das Singen lieben gelernt in der Schule. Das lernt man zu Hause in der Familie. Und noch etwas. Durch Lieder können wir gemeinsam mit der ganzen Familie oder mit der ganzen Gemeinde Gott loben, wie aus einem Mund. Das ist ja das Besondere an Liedern. Dass dort ausgedrückt wird, dass wir eine Gemeinschaft haben in Christus, wir sind verbunden in ihm und wir loben ihn gemeinsam wie aus einem Mund. Und das machen wir mit unseren Liedern. Und jetzt mögen sich vielleicht manche sagen, ja, wir können gar nicht so richtig singen und wie wollen wir dann unseren Kindern das Singen beibringen? Nun, da gibt es einen ganz einfachen Tipp, man singt ein Lied eine ganze Woche. Und wenn man es auch dann nicht hinkriegt, kann man auch noch elektronische Unterstützung dazu nehmen, dass man die Melodie lernt. Und wenn man das macht, dann werden die Kinder so schnell das Singen lernen, dass sie die Eltern bald mitziehen und mittragen können im Gesang. Ihr werdet es sehen. Der Johannes hat heute früh eine CD von sich gehört, und stand daneben dem Player und hatte dort sein Liederbuch, wo rechts immer das Bild war und links die Noten. Und es war immer ganz wichtig, dass er die richtige Seite aufgeschlagen hat, um von dem Bild natürlich abzulesen und das Lied mitzusehen. Ja, also Kinder lernen das ganz schnell. Gut, das nächste Element ist Gebet. Auch das gesprochene Gebet kann gemeinsam gebetet werden. Ja? Dazu haben wir das Vaterunser. Dazu gibt es noch andere Gebete, wo wir beten Gott an, wie aus einem Mund. Das können wir da praktizieren. Und wenn wir das machen, dann lernen die Kinder ganz schnell diese Gebete und sie können sie ganz schnell mitsprechen. Also, vom frühesten Kindesalter an lernen Kinder dann, sich am Gebet aktiv zu beteiligen. Und am individuellen Gebet, welches Vater oder Mutter sprechen, wird für das Kind besonders deutlich, wie das ganze Leben von Gottes Gnade abhängt und wie persönlich und inniglich die Beziehung zu Gott ist. Die Kinder werden so Stück für Stück erkennen, dass auch sie abhängig sind von Gott. Jesus betete viel, er betete lange, er betete intensiv, ganze Nächte durch. Und da war es dann ganz natürlich, dass seine Jünger irgendwann zu ihm kamen und gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Und genauso soll es sein von den Kindern zu uns Erwachsenen, zu uns Eltern. Larry Christensen aus diesem Buch, der schreibt dazu, wie können wir unseren Kindern das Beten richtig beibringen? Gibt es ein Geheimrezept, das ihnen die Realität des Gebets erschließt, damit es nicht eine langweilige Angelegenheit wird? Ja, das gibt es. Es ist das geheime Gebetsleben der Eltern, das die Familiengebetszeit trägt. Damit kommen wir noch zum Wort Gottes, und das ist das Zentrum einer jeden Andacht, der Familienandacht. Und in diesen Bibelstellen hier, da wurde vor allem dieser Punkt deutlich. Lest das Wort Gottes, erklärt ihm das Wort Gottes, gebt ihm das Wort Gottes weiter. Denn es hat die Kraft, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus ist. Das Wort Gottes, das erweckt in uns den Glauben. Natürlich sollten wir den Kindern das Wort so erzählen und erklären, dass sie es verstehen. Wir sollten uns Mühe geben, sie nicht zu langweilen. Ja, wenn Kinder irgendwann mit dem Gehen ankommen, weil jetzt Familienandacht ist, das ist ein schlechtes Zeichen. Vielleicht ist es dann wichtig, dass man sich vorbereitet, dass man sich überlegt, wie kann ich diese Geschichte jetzt veranschaulichen. Es ist sicherlich auch gut, da eine gute Kinderbibel zu nehmen. Da sind spannende Geschichten drin, die spannend erzählt werden. Und Kinder werden es dann gar nicht erwarten können, die nächste Geschichte zu hören. Man kann sogar auch andere Bücher nehmen, zum Beispiel, dass man mal die Pilgerreise von John Bunyan in der Morgenandacht Stück für Stück durchgeht. Und der schwierigste Punkt in der Familienandacht ist es sicherlich, und gerade mit Kindern, dann den Kindern deutlich zu machen, dass diese biblische Geschichte, die sie gehört haben, nicht einfach eine spannende Geschichte für sich ist, sondern dass sie mit ihrem Leben zu tun hat. Und darum müssen wir eins selber begreifen und immer wieder unseren Kindern lehren, Christus ist nicht nur ein Teil des Wortes Gottes. Christus ist nicht nur, wenn wir Weihnachten und Ostern mal besprechen, sondern Christus hat mit jedem einzelnen Vers, mit jedem einzelnen Kapitel, mit jeder Geschichte zu tun. Er ist das Zentrum der Bibel. Und weil Christus das Zentrum der Bibel ist, ist er auch das Zentrum der Geschichte und ist deshalb auch mit jedem Bestandteil in unserem Leben verbunden. Wenn er mit jedem Kapitel aus der Bibel verbunden ist, dann ist mit Christus und das Evangelium mit jedem Bestandteil aus unserem Leben verbunden. Und das muss den Kindern deutlich werden. Es geht letztendlich nicht darum, irgendwelche Bibelverse und Geschichten auswendig zu kennen. Das ist gut, das ist nicht schlecht. Es geht auch nicht nur darum, irgendwelche Regeln einzuhalten. Es geht darum, Christus von Herzen kennen und lieben zu lernen. Das ist das Ziel der Erziehung. Und hier wird wieder deutlich, wie grundlegend es ist, dass man selber das Wort Gottes kennt, dass man es selber studiert, dass man es selber auslegt. Noch ein Wort zum Zeitpunkt und der Zeitdauer der Andacht. Man sollte sich einen Zeitpunkt suchen am Tag, wo alle dabei sein können und wo man nicht unterbrochen wird. Und das ist in den meisten Familien wohl eher am Morgen. Und das kann wiederum bedeuten, dass man vielleicht eine halbe Stunde zeitlicher aufstehen muss oder dass sich alle Familienmitglieder nach dem richten, der zuerst das Haus verlässt. Man muss sozusagen Opfer bringen. Aber es hat den großen Vorteil, dass eben früh, dass es da seltener zu Unterbrechung kommt, durch Telefonate, Termine und sonst was, und dass die Andacht dem Tag vorangeht. Man kann es natürlich auch am Abend machen, eben da, wo die Familie wirklich Zeit hat, zusammenzukommen. Am besten ist es, man macht es am Morgen und eben am Abend nochmal, bevor man die Kinder ins Bett bringt. Und zur Dauer, nun, es ist klar, ganz kleine Kinder, haben nicht so lange, können nicht so lange sich konzentrieren, dann macht man es kürzer. Und wenn sie älter werden, kann man dann schon länger erzählen. Aber fest steht doch, meistens hat man sowieso nicht mehr Zeit als 15 Minuten. Vielleicht der eine oder andere sogar 20 Minuten. Vielleicht nimmt man sich am Samstag mal ein bisschen mehr Zeit. Nun, nutzt wenigstens diese Zeit. Wenigstens diese 15 Minuten. Investiert diese Zeit und Gott verheißt uns, es wird sich bezahlt machen. Ja, gerade wenn man viel zu tun hat, ich habe das heute im Bekenntnisunterricht schon erwähnt, gerade wenn unser Terminkalender voll ist, wir Probleme haben und so weiter, dann sitzen wir früh und beim Wort Gottes lesen denken wir gar nicht an das Wort Gottes, sondern wir denken ja schon an den Tag und was heute alles kommt. Und dann beten wir machen das Gebet aber ganz kurz nur die wichtigsten drei Punkte, damit wir dann endlich anfangen können mit Arbeiten, damit wir endlich uns mit unserem Problem beschäftigen können. Und was wir begreifen müssen ist, dass wir von Gott abhängig sind. Und dass wir deshalb aus seiner Gnade und aus seinem Wort heraus leben. Wie sollen wir diesen Tag schaffen, gerade wenn wir viel zu tun haben ohne Gott? Also haltet euch das vor Augen, wenn Familienandacht ist, wenn stille Zeit ist, nehmt euch diese Zeit, lest, konzentriert euch, betet, und dann wird sich das auszahlen über den ganzen Tag. Und damit komme ich zum zweiten Punkt heute Morgen, situationsbezogene Unterweisung. Ich lese da nochmal die Stelle aus 5. Mose 11, wo das nochmal so wiederholt wird, aus 5. Mose 6, also 5. Mose 11, Vers 18. So nehmt euch nun diese meine Worte zu Herzen, und dann Vers 19. Und ihr sollt sie eure Kinder lehren, indem ihr davon redet, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also es geht darum, das Wort Gottes in den Tagesablauf hineinzuweben. Christensen aus diesem Grünbuch, der schreibt dazu, Gottes Wort wird ein natürlicher Bezugspunkt für alles, was in der Familie auftauchen mag. Und durch das Wort beginnt Jesus in der Familie zu wohnen. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen Jesus zu unseren Kindern bringen. Wir wollen unsere Kinder zu Jesus bringen. Und wie können wir das jetzt ganz konkret hineinleben, das Wort Gottes, in den Tagesablauf? Nun, die erste Antwort ist wieder das Gebet. Ganz natürlich beten vor den Mahlzeiten, vielleicht auch am Ende der Mahlzeit, beten am Abend, beten am Morgen, aber vielleicht auch darüber hinaus. Beten, wenn etwas Schönes passiert, wenn man einen Dank hat. Oder beten, wenn man von einem Problem hört, wenn man einen Anruf bekommt, jemand ist krank, jemand ist ins Krankenhaus gekommen, dass man sich dann sofort hinsetzt mit den Kindern und sagt, lasst uns jetzt dafür beten. Dass man dann nicht innerlich ein stummes Stoßgebet in den Himmel schickt und dann weitermacht und sich sagt, ich kann ja am Abend dann nochmal alles in Ruhe durchgehen im Gebet, sondern dass man sich am Tag immer wieder direkt Zeit nimmt fürs Gebet. Und dann werden die Kinder merken, das ist nicht nur so eine Sache vom Morgen, so von abends, sondern meine Eltern sind ja ständig im Gespräch mit Gott. Alles hat ja mit ihm zu tun, alles kommt von ihm, alles können wir zu ihm bringen. Eine andere gute Möglichkeit, um das Wort Gottes in den Tagesablauf hineinzuweben, ist der Ungehorsam unserer Kinder. Ja, nochmal dieser Vers, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, Überführung, zur Rechtweisung und Erziehung in der Gerechtigkeit. Kinder sind sehr oft ungehorsam. Sie machen verbotene Dinge, sie vergessen Dinge, die sie tun sollten, sie lügen und so weiter. Und das sind alles, ich sag mal, wunderbare Gelegenheiten, wie wir den Kindern das Wort Gottes sagen können, ihnen mit dem Wort Gottes begegnen können. Auch natürlich, wenn ein Kind Unrecht oder Leid erfährt. Das sind Gelegenheiten, um Gottes Wort konkret anzuwenden. Oder vielleicht auch sogar durch Spiele, die man mit den Kindern spielt, indem man vielleicht biblische Geschichten mit ihnen nachspielt. Wie eindrücklich werden dann Geschichten für Kinder, wenn sie selber verschiedene Figuren aus der Bibel, aus diesen Geschichten dann nachspielen sollen. Auch mal außerhalb des Krippenspiels. Übrigens, wir haben Halbzeit, ja, das Jahr ist halt rum, Weihnachten steht vor der Tür. Beides wieder Krippenspiel, dass wir dieses Jahr rechtzeitig anfangen. Nun, bevor ich jetzt noch einige andere Beispiele zur Veranschaulichung nennen werde, muss ich noch auf etwas hinweisen. Ohne ein gewisses Grundwissen über die Bibel kann es sehr schnell passieren, dass ich Stellen aus dem Kontext reiße, sie irgendwie auf eine Situation dann im Tagesablauf anwende, mit einer gewissen Botschaft, die dort gar nicht drin steht. Unser Vater hat immer gesagt, wenn es zum Essen ging, waschet eure Hände, ihr Sünder. Nun, das passt irgendwie, weil wir waren Sünder, wir hatten dreckige Hände und wir wollten zum Essen. Aber wenn man sich den ganzen Vers anschaut, das Jakobus 4, Vers 8 steht dort, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Ja, wie sieht es in unserem Herz aus? Sind wir mit ganzem Herzen bei Gott? Und was machen wir mit unseren Händen den ganzen Tag? Leben wir für Gott? Nun, Gott in seiner Gnade kann dennoch das Richtige bewirken und die rechte Erkenntnis schenken, und man kann die schmutzigen Hände auch als ein Bild nehmen dafür, wie schmutzig der sündige Mensch ist. Aber es entbindet uns nicht, uns Mühe zu geben, das Wort Gottes richtig anzuwenden. Und hier wird wiederum offenbar, dass es nötig ist, dass wir selber unsere Bibel kennen, dass wir selber uns unterweisen lassen. Und noch etwas ist wichtig, dass wir das Problem, was auftaucht, wirklich tiefgründig analysieren. Dass wir nicht nur die oberflächlichen Symptome erkennen und einen Ungehorsam dann abstellen wollen, sondern dass wir wirklich erkennen, wo ist der Kern des Problems? Wenn ein Geschwister das andere Geschwisterkind schlägt, dann ist das nicht in Ordnung. Da muss ich auch der Sache nachgehen. Muss es vielleicht auch bestrafen. Aber ich muss jetzt rauskriegen, ja, warum hat er es denn geschlagen? War es Neid? War es Missgunst? War es Rache? Einer in meiner Kindheit wiederkehrender Refrain, der Vers, den wir so ziemlich jeden Tag mehrfach verwendet haben unter uns Geschwistern, war: Das kriegst du wieder. Ja? Also da war nichts mit Gnade. Das zahlt dir zurück. Also wir müssen die wahren Probleme finden und dort dann mit dem Wort Gottes hineinwirken, hineinsprechen. Nun, wie soll ich das Wort Gottes jetzt anwenden? Es beginnt damit, dass ich mit biblischen Begriffen die Sünde diagnostiziere, dass ich biblische Begriffe verwende, wenn ich über die Sünde spreche. Denn die biblischen Begriffe sind viel treffender und zeigen viel mehr die Tiefe des Problems. Ihr werdet in der Bibel nicht das Wort selbstbewusst finden. Das Wort, was ja heute gerne verwendet wird für Kinder, die stur sind. Ja? Wenn man dann das Wort, die Bibel sagt dann dazu, halsstarrig. Oder was haben wir noch? Das fällt mir jetzt gar nicht ein. Ich verwende selber die Begriffe zu wenig. Hartnäckig, halsstarrig.
Stolz.
Trotzig. Eigensinnig, ja, das habe ich noch gesucht. Trotzig. Ja, das sind die Wörter, die in der Bibel stehen. Da wird dann sofort deutlich, um was es hier geht. Und wenn wir diese Wörter für die Kinder verwenden, für die Sünde, die sie tun, und wenn wir dann die gleichen Wörter ihnen vorlesen in den biblischen Geschichten und dort verwenden, merken sie, ach, das Wort halsstarrig. Das kommt doch immer vor, wenn das Volk Israel in der Wüste wieder irgendein Mist gebaut hat. Ah, das ist also das Problem, das bin ich. Aha. Nun, bei manchen Problemen kann man jetzt ganz konkrete Anweisungen oder Verheißungen aus der Bibel verwenden. Zum Beispiel bei Lüge. Ja, da kann man sagen, falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel, wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm. Oder wenn ein Kind Hunger hat und kann das Essen nicht erwarten und es beschwert sich, kann man sagen, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch dies alles zufallen. Oder das Kind ist egoistisch. Tu nichts aus Selbstsucht oder nichtlichem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Also es gibt viele Verse in diesem Buch, was ich auch sehr zu empfehlen lese, aber hinten im letzten Teil, da gibt Luke Priolo eine Liste von Versen, die man passend zu verschiedenen Situationen lernen kann. Und hier kommen wir wieder zum Auswendiglernen. Liebe Eltern, lernt diese Liste auswendig. Macht das zu eurem Auswendiglernen-Versen. Gleich auch für die Kinder mit, dann wissen alle, worum es geht. Das ist ein Werkzeugkasten, den euch Gott an die Hand gibt. Diese Verse. Oftmals kann man aber nicht direkt einen Vers aus der Bibel anwenden, sondern man muss ein biblisches Prinzip ableiten, weil nicht alle Dinge ganz konkret in der Bibel angesprochen werden. Zum Beispiel gibt es in der Bibel keine Geschichte, wo ein junger Mann, ein Teenager ankommt und sagt, ich habe Geldnot. zu seinen Eltern. Ja, das ist heute ein typisches Problem. Kinder kommen und sagen, das Geld ist an, ich brauche Geld für dies, für dies, für dies. So, und wie kann ich jetzt zum Beispiel in diesem Fall mit dem Kind umgehen? Nun, ich kann dem Kind erklären, es gibt unheimlich viele Verse in den Sprüchen mit dem Thema Geld, dass man mit Geld falsch umgeht und dann in Armut fällt. Jesus hat sehr viel dazu gesagt. Könnte es sein, dass du einige dieser Prinzipien im Umgang mit Geld nicht beachtest? Und könnte dann mit dem Kind mal diese Prinzipien durchgehen und mal gucken, hey, schau mal, wo du vielleicht einfach falsch mit deinem Geld umgehst. Also auch das ist eine gute Möglichkeit. Und eine letzte, die ich noch nennen will, wir könnten auf eine biblische Person eingehen, die dasselbe oder eine ähnliche Situation schon mal erlebt hat, die wir jetzt gerade hier haben. Paulus schreibt im Römer 15, Vers 4, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Und nochmal, in diesem Buch gibt es da eine gute Liste, einen guten Anfang. Wer in der Bibel hatte rebellische Kinder? Eli, David, Samuel, der Vater der beiden verlorenen Söhne. Kann man gut auf Rebellion und ihre Folgen eingehen. Wer in der Bibel verlor etwas von seinem geliebten Besitz? Und wir wissen, wenn Kinder etwas verlieren, was ihnen lieb und teuer war, wenn das was kaputt geht, da ist das Drama aber groß. Und da kann man dann auch eingehen auf Hiob oder den verlorenen Sohn. Wer in der Bibel war neidisch auf den Gottlosen? Kann ja auch vorkommen, dass man, die dürfen das, die haben das, warum haben wir das nicht? Asaf, der Psalm 73. Also eine ganze Klage bringt, warum geht es denen nur so gut und mir, gläubigen Menschen, so schlecht. Wer in der Bibel hat etwas gestohlen und muss Schadensersatz leisten? Zachäus oder Onesimus. Wer hat gelogen in der Bibel? Nun, da kann man von vorne anfangen, bis hinten durchgehen. Ja, Abraham, Isaac, Jakob, Judah, seine Brüder, David, alle irgendwo. Da hat man wunderbare Beispiele. Wer war niedergeschlagen? Hiob, Elia, David. Wer war voller Sorgen? Martha. Also, da können wir viele Personen aus der Bibel nehmen, die sie aus den Geschichten schon kennen und sagen, guck mal, ihr ging es doch genauso. Und das klingt alles gut, oder? Und ich könnte jetzt noch mehr Beispiele bringen, aber wahrscheinlich haben die Eltern unter uns schon jetzt so ein ganz mulmiges Gefühl. Wie soll man das schaffen? Wie soll ich stets den richtigen Bibelvers parat haben, so im täglichen Leben zu Hause, wenn ich mich doch um alles kümmern muss? Woher soll ich mir die Zeit nehmen, bei jedem Problem, bei meiner 2, 3, 4, 5, 6 oder wie viele Kinder auch immer, dann das Problem mit ihnen biblisch zu besprechen? Und dazu möchte ich zum Schluss noch drei Dinge sagen. Ich habe mir drei Predigten Zeit genommen, nicht damit jetzt der Druck und die Last auf euch Eltern noch größer wird. Ja, gerade die Mütter, die zu Hause sind, dass sie noch mehr spüren, ach, ich schaffe das alles nicht, ich bin eine schlechte Mutter. Also darum ging es mir nicht. Aber es ging mir schon, um deutlich zu machen, welche Verantwortung wir haben. Also das Erste, was ich sagen möchte. Der Schlüssel liegt wiederum darin, dass man selbst mit dem Wort Gottes erfüllt sein muss. Dass man selber ein tiefes und regelmäßiges Gebetsleben führt. Die Bibel sagt, wovon das Herz voll ist, es geht der Mund über. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mal ein paar Tage oder vielleicht mal eine Woche oder vielleicht sogar noch länger mal intensiv die Bibel gelesen habt oder ein theologisches Buch, ein gutes Buch gelesen habt. Wenn ihr mal intensiv gebetet habt, längere Zeit, weil ihr ein Problem im Leben hattet, weil ihr Urlaub hattet, weil ihr krank wart, aus was für einem Grund auch immer, dass ihr dann auf einmal dadurch geprägt wurde, dass ihr gemerkt habt, meine Gebete sind viel tiefer. Wenn ich Bibel lese, da achte ich jetzt viel mehr drauf, es sagt mir viel mehr. In den Gesprächen mit anderen, es wird auf einmal viel prägender für mich, was ich in der Bibel gelesen habe, wie ich jetzt mich mit den Leuten unterhalte. Ich weise sie sogar auf verschiedene Bibelverse hin. Vielleicht habt ihr das schon mal erfahren in eurem Leben, nach so ein paar Tagen, wo man ganz intensiv mit dem Wort und mit Gott verbunden war. Wisst ihr, das ist das Prinzip, um was es hier geht. Wenn man selbst erfüllt ist mit dem Wort Gottes, dann wird es automatisch aus einem herauskommen. Und deshalb ist es gut, sich wirklich Zeit einzuplanen fürs Bibellesen, auch wenn man viel zu tun hat den ganzen Tag. Und dass man eben nicht sagt, gut, ich kann ja dann Bibel lesen, wenn ich Zeit habe. Ich werde nie Zeit haben, sondern man muss es sich wirklich einplanen. Dass mehr und mehr das Wort Gottes einen erfüllt. Und dann wird es, das ist die Verheißung Gottes, dann wird es alle anderen Dinge des Tages erleichtern. Und noch ein zweiter Punkt. Da wir dennoch so oft es nicht schaffen, die vielen guten Gelegenheiten am Schopf zu fassen, ist es umso wichtiger, dass wir die regelmäßige Familienandacht durchführen. Ja, am Tag geht einem so viel durch den Lappen, man schafft es einfach nicht. Man kann nicht immer mit den Kindern in der nötigen Ruhe alles durchsprechen. Und deshalb ist die Morgenandacht, die Familienandacht oder die Abendandacht so wichtig. Auch dort kann man das eine oder andere nochmal in Ruhe besprechen, kann es nochmal reflektieren. Wir schaffen es nicht, den ganzen Tag immer alle Möglichkeiten festzuhalten. Und deshalb ist es wichtig, dass das das feste Ritual ist, dass das der feste Zeitpunkt ist, Familienandacht, wo wir zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören. Und dann bleibt es dennoch dabei, Kindererziehung ist mit viel Arbeit und Mühe verbunden. Und es ist eine große Verantwortung. Und die schlimmen Folgen, wenn man seine Kinder nicht im Wort Gottes unterweist, wenn man sie nicht in der Zucht und der Ermahnung des Herrn erzieht, die können wir in der Bibel sehen, zum Beispiel an der zweiten Generation, also an den Kindern der Israeliten, die im Land Israel lebten. Ja? Das Volk ist ins Land hinein und was steht dann über die Kinder? Als auch alle, die zu der Zeit gelebt hatten, zu ihren Vätern versammelt waren, also gestorben sind, kam nach ihnen ein anderes Geschlecht auf, das den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er an Israel getan hatte. Sie waren nicht mit in der Wüste und haben die Wunder erlebt. Da taten die Israeliten, was dem Herrn missfiel, und dienten den Baalen und verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägyptenland geführt hatte, und folgten anderen Göttern nach den Göttern der Völker, die um sie her wohnten, und beteten sie an und erzürnten den Herrn. Das war die Folge. Ja, man nennt das das Problem der zweiten Generation. Das kennen auch Firmen. Ja? Die erste Generation baut die Firma auf, die zweite trägt das Grab noch und so weiter, die dritte weiß gar nicht mehr so richtig, worum es geht und hat gar nicht gelernt, wirklich sich nicht reinzuhängen und dann geht die Firma den Bach runter. Und genauso ist es mit unseren Gemeinden, mit unseren Familien, wenn wir nicht Acht haben, das Wort Gottes weiterzugeben. Kinder sind ein Geschenk Gottes an uns, sagt die Bibel wortwörtlich. Psalm 127, Vers 3. Siehe, Kinder sind eine Gabe des Herrn, die Leibesfrucht ist eine Belohnung. Wir haben die Aufgabe, sie zu Christus zu führen. Aber auch das dürfen wir nicht aus dem Blickfeld verlieren. Und damit komme ich zu meinem dritten Punkt, den ich zu dieser Last, zu dieser Verantwortung, die auf uns liegt, sagen möchte. Christus sagt zu uns und unseren Kindern, lasset die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht. Christus macht uns deutlich, mir liegen eure Kinder am Herzen. Und er möchte, dass unsere Kinder auch Kinder Gottes werden. Und er will es nicht nur, sondern Christus ist selbst ein Kind dafür geworden. Stell dich mal vor, Christus ist selbst ein kleiner Säugling geworden, der an der Brust der Mutter gestillt werden musste, der nicht reden konnte. Er kann sehr gut nachvollziehen und empfinden, wie sich ein Säugling, ein Kleinkind, ein Jugendlicher, ein junger Erwachsener fühlen, welche Probleme sie haben, welche Versuchungen sie im Leben haben. Christus hat selbst durchlitten. Und nicht nur das, er ist dann für unsere Sünden ans Kreuz gegangen, um uns zu erretten, um Frieden mit Gott zu bringen. Christus hat alles Nötige getan. Auch in der Kindererziehung müssen wir dieses Zentrum Christus, dieses Evangelium festhalten. Christus hat alles Nötige getan. Er hat die Strafe und den Zorn Gottes für uns getragen. Er will uns die Sünden vergeben und er will uns sein Wort in unser Herz und in das Herz unserer Kinder schreiben. Er will es da hineingeben. Er will unser Wesen damit bringen. Das ist der Lernvers für diesen Monat. Lern diesen Vers. Das ist eine Ermutigung und ein Trost jeden Tag. Wir und unsere Kinder sind in allem von ihm abhängig. Und diese Wahrheit über diese Abhängigkeit von uns, die bildet diesen wiederkehrenden Refrain der christlichen Haustafel. In Christus, in dem Herrn. Und diese Wahrheit, das ist die Ermutigung und der Trost in der Erziehung der Kinder. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen.